Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ludwig kniff die Augen zusammen, als er sich ihm zuwandte. Die Gestik und Mimik des alten Kanzlers verrieten, was in ihm vorging. Wer von den anderen Mitgliedern des Kronrates für Härte gegenüber den Bretonen plädierte, erhielt von ihm ein Nicken oder etwas, das man mit ein wenig gutem Willen für ein Lächeln halten konnte. Sprach sich dagegen jemand für Zurückhaltung aus, runzelte Helisachar die Stirn, hob den Zeigefinger und wackelte damit hin und her, als wäre er ein Hundeschwanz. Ein klares Nein. Er war der Kanzler, seine Meinung hatte Gewicht. Der alte Mann hatte ein Habichtsgesicht mit eingefallenen Wangen und spitzer Nase. Seine Strategie beim Verhandeln bestand darin, immer als Fragen vorzubringen, was er zu sagen hatte. Meint ihr nicht, Kaiser, dass es an der Zeit ist, den Bretonen zu zeigen, wer die Macht hat? Fragte Helisachar nun. So etwas ging natürlich nur mit Waffengewalt. Aber das erwähnte Helisachar nicht. Er setzte darauf, dass eins der anderen Ratsmitglieder diese Schlussfolgerung zog und blieb bei seinen Fragen. Sollen wir ihre Frechheiten nicht ein für alle Mal unterbinden? Lothar, Ludwigs Ältester, hatte sich vom ersten Moment an auf die Seite des Kanzlers gestellt, was sicher auch der großen Distanz geschuldet war, die zwischen Ludwig und seinem Sohn herrschte. Inzwischen schien auch Pippin, sein Zweitgeborener, Helisachar zuzuneigen, genauso wie der Marschall und der Kämmerer. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Mehrheit vollends kippte und sich gegen ihn, den Kaiser, stellte. »Wir wollen nicht voreilig reagieren«, sagte er. »Voreilig, Vater?« Lothar hielt sofort dagegen. »Wir haben eine Menge Geduld mit den Bretonen gehabt.« »Auf was wollen wir noch warten, Kaiser?« fragte Helisachar. Am liebsten hätte Ludwig die Versammlung einfach beendet. Das Osterfest stand bevor. Vor allem aber fror er. Obwohl die Tage schon wieder deutlich länger waren, lag eine Kälte über dem Saal, gegen die kein Mantel und kein Pelzkragen half. Marschall Hatto knetete seine blutleeren Finger und rieb sich mit ihnen über den kahlen Kopf. Lothar hob abwechselnd die Füße und ließ sie auf den Boden fallen. Pippin atmete weißgraue Wölkchen aus. Der Kamin ließ sich nicht heizen, seitdem neulich eine Rauchwolke aus ihm herausgeplatzt war und den ganzen Saal in schwarzen Ruß gehüllt hatte. Zwar hatten Mägde inzwischen sauber gemacht, doch der Schornstein würde erst nach Ostern gefegt werden und wieder benutzbar sein. Derzeit strahlte von den Wänden der Frost ab wie im tiefsten Winter. Ludwigs Thron war trotz der Lammfelle darauf eisig. Unerbittlich drang die Kälte aus ihm heraus. Hinzu kam, dass sie alle am Ende der Fastenzeit jegliche innere Wärme verloren hatten. Helisachar hatte eine rote Nase. Der Kanzler war der letzte verbliebene Berater von Ludwigs Vater. Alle anderen Getreuen des Alten hatte er nach seinem Amtsantritt ausgetauscht. 3 Jahre lag das zurück. Mit Helisachar hatte er nicht so verfahren können, denn sein Vater hatte Ludwig das Versprechen abgenommen, den Kanzler im Amt zu belassen. Schon damals hatte Ludwig unterstellt, dass der Alte von der Vorstellung besessen war, die Geschicke des Reiches über seinen Tod hinaus zu bestimmen, notfalls dadurch, dass ein Getreuer sie in den Händen hielt. Zudem stellte sich Ludwig die Frage, ob die neuen Berater tatsächlich loyaler waren. Bei Marschall Hatto und dem Kämmerer Bodwin war er nie ganz sicher, wo sie standen. Es gab nur einen einzigen Mann im Kronsaal, auf den er sich bedingungslos verlassen konnte, nämlich Gerig, seinen Falkner. Gerig hatte eine tiefe, vertrauenswürdige Stimme und war ein Ehrenmann, ein Ritter und unbedingt loyal. Das Problem war, dass der Falkner in Beratungen wie dieser kaum je den Mund aufmachte. Er schien von der Angst beherrscht zu werden, weniger politischen Einblick zu haben als die anderen. Deshalb äußerte er sich nicht. Ein anderes Ratsmitglied, dem Ludwig blind sein Leben anvertraut hätte, war sein Beichtvater Benedikt. Doch Benedikt fehlte bei dieser Sitzung, denn er bereitete die Karfreitagsmesse vor. Ludwig vermisste seine Überzeugungskraft. Ähnlich wie Helisachar besaß er die Fähigkeit, andere allein mit der Kraft seiner Worte umzustimmen. »Sollten wir nicht zu einer Entscheidung kommen?«, fragte Helisachar. »Bedenkt, Herr, morgen ist Karfreitag.« Der Kanzler witterte seine Chance auf eine Abstimmung. Der Feldzug könnte dann gleich nach dem Auferstehungsfest beginnen. Ludwig erkannte, dass dies der Plan war, den Helisachar von Anfang an verfolgt hatte. Aus diesem Grund hatte der Kanzler zunächst mit unbeteiligter Stimme Berichte aus dem Grenzgebiet der bretonischen Mark vorgetragen. Berichte über Raub und Plünderungen, Entführungen von Bauern und Knechten, die auf Sklavenmärkten verkauft wurden und dazu, wie immer, Schändungen ihrer Frauen und Töchter. Die Schilderungen hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Die anderen Männer im Saal hatten ihrer Empörung lautstark Ausdruck verliehen. Lothar hatte sogar die Hand an sein Schwert gelegt. »Sie weigern sich immer wieder, uns Tribut zu leisten. Damit brechen sie den Vertrag. Was noch bedeutsamer ist, zum ersten Mal seit Menschengedenken sind sie sich einig«, erklärte Lothar jetzt. Er war inzwischen 22, ein kräftiger junger Mann mit blondem Haar, schmalem Mund und großer Entschlossenheit. »Das glaube ich nicht«, entgegnete Ludwig. »Zwei Bretonen, drei Meinungen, so heißt es doch.« »Ihr habt recht, mein Kaiser«, erklärte Helisachar, »so hieß es immer. Doch hört ihr nicht auch, dass sie sich um ihren angeblichen König geschart haben, Morwan oder wie auch immer sein Name ist? Ein König der Bretonen, einen solchen Titel gibt es nicht.« »Ich gebe nur wieder, wovon die Berichte von dort kündigen«, erwiderte Helisachar achselzuckend, während er Lothar in die Augen blickte, wahrscheinlich in der Hoffnung, der Kaisersohn würde den Feldzug oder zumindest eine Abstimmung darüber verlangen und die Sitzung endlich zu einem Ende bringen. Auch der Kanzler zitterte jetzt vor Kälte. Ludwig hatte in der Tat die Sorge, sein Sohn würde ihm mit dem nächsten Satz in den Rücken fallen. Helisachar wäre schnell genug, den Moment zu nutzen und abzuzählen, wer zu seinem Vorschlag nickte. Und wenn es die Mehrheit war, würde der Kanzler sich an die Spitze der Kriegsfraktion setzen. Dann brauchte es nicht einmal mehr eine offizielle Abstimmung. Ludwig aber wollte diesen Krieg nicht. Als Jugendlicher hatte er Feldzüge geführt, damals von Aquitanien aus, das er regierte. Besonders in Spanien hatte er furchtbare Massaker erlebt, hatte die Schreie der Sterbenden gehört und solche Mengen von Blut gesehen, dass sich ganze Wiesen dunkelrot färbten. Dazu verstreute Gliedmaßen, schreiende Männer ohne Orientierung, verwirrte Pferde, die ausschlugen, sobald sich ihnen jemand näherte. Diese Erinnerungen stammten aus Kämpfen gegen die Mauren, genauso wie aus denen gegen die Basken, ein Volk, das in mancherlei Hinsicht mit den Bretonen zu vergleichen war. Beide siedelten am Meer, waren immer zu Wind und Wellen und dem ewigen Regen ausgesetzt. Im Zusammenhang mit den Bretonen war die Lage längst nicht so eindeutig, wie Helisachar sie darstellte. Gegenüber den Ratsmitgliedern hatte Ludwig auf Berichte verwiesen, nach denen fränkische Grafen leichtfertig Gewalt ausübten, wenn sie den Tribut eintrieben. Die Erfahrung besagte, dass solche Berichte nur einen kleinen Teil dessen erfassten, was tatsächlich geschah. So gesehen war es vorstellbar, dass sich die Bretonen, wenn sie der vielen Demütigungen überdrüssig waren, zur Wehr setzten.
Ja, wir freuen uns, dass Claudius Grönert heute bei uns ist und über seinen Roman »Das Erbe der Karolinger« spricht. Einen kleinen Auszug konnten wir eben schon hören. Mit seinen Figuren kann man das Mittelalter nachempfinden. Im aktuellen Roman geht es um familiäre Probleme, die ein ganzes Reich zerfallen ließen. Claudius Grönert, herzlich willkommen in der 257. Sendung.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, also bei diesen mittelalterlichen Szenen, wie die eben verhandelt haben, Also ich ahne, warum dir das Mittelalter so gut gefällt. Aber vielleicht kannst du es in deinen eigenen Worten nochmal sagen.
Also insgesamt interessiere ich mich für alte Zeiten. Das spricht mich an, das Mittelalter, aber auch andere alte Zeiten. Ich mag es einfach gerne, mich da rein zu versetzen. Ich liebe es, in Museen zu gehen, mir alte Dinge anzugucken. Ich lese viel darüber. Und als Autor macht es mir einfach Spaß, mich in vergangene Zeiten zu versetzen.
Und wieso gerade die Karolinger? Ich meine, die sind ja relativ unbekannt, also bei uns so in den Breiten zumindest.
Die Nachfolger von Karl dem Großen sind sicherlich weniger bekannt. Karl der Große ist natürlich sehr bekannt. Es ging mir nicht im ersten Moment darum, über die Karolinger zu schreiben, sondern ich habe von dieser Erbschaftsgeschichte, von diesem Erbschaftsstreit gelesen und habe darüber gelesen, dass der sich eben über Jahrzehnte hinzog. Und das hat mich interessiert, hat mich sogar fasziniert. Ich bin dem weiter nachgegangen und ja, dann habe ich da eine Geschichte drin gesehen, die ich ausgearbeitet habe.
Genau, und Ludwig der Fromme, irgendwie, das ist ein Name, den er auch erst hinterher bekommen hat. Aber entsprach er tatsächlich seinem Namen?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Die Figur, die ich gefasst habe, ist eine Romanfigur, eine fiktive Figur. Er ist sicher ein gläubiger Mann gewesen, hat sich aber in dem natürlich nicht von vielen seiner Zeitgenossen unterschieden. Der Glaube war damals etwas, was einfach ganz normal war. Im Roman ist er ein friedliebender Mann. Das zeichnet ihn aus, ist aber auch so ein bisschen problematisch, weil er manchmal ein wenig entscheidungsschwach wirkt. Während sein Sohn, der Lothar, den wir hier schon kennengelernt haben, kämpferischer, entschlossener, kriegerischer ist. Es gibt also einen richtigen Kontrast zwischen dem Vater und seinem ältesten Sohn.
Ja, das dachte ich beim Lesen auch, dass man diesen Pro- und Antagonisten sich nicht besser hätte ausdenken können. Okay, die Zeit 9. Jahrhundert, also die ist ja nicht so richtig detailliert dokumentiert und die Schreiber, die hatten ja sowieso irgendwie immer so eine Perspektive, wie gerade der Fürst halt gesagt hat, wie sie schreiben sollten. Wie sieht denn dann eigentlich deine Recherche aus, um jetzt einen Roman so auszugestalten, dass wir ihn gerne lesen möchten?
Also mit dem ersten Punkt hast du absolut recht. Es gibt zwei Biografien von Ludwig. Eine von einem Autor namens Tegan und eine von einem Anonymen, der als Astronomus, der Astronom firmiert. Einmal sind es die Taten Ludwigs und einmal das Leben Ludwigs. Und das sind in gewisser Weise Auftragsarbeiten und die Hauptfigur, also der Kaiser, die kommt sehr, sehr gut weg. Kritik ist da nicht vorgesehen. Und gleichwohl sind natürlich solche Bücher, sogenannte Primärliteratur, wichtig bei der Recherche. Sie geben die Daten wieder, die Fakten, was gemacht wurde. Beispielsweise eben der Streit mit den Bretonen spielt da eine Rolle. Ja, und dann gibt es eine Menge sogenannter Sekundärliteratur, also Bücher von Historikern über die Zeit. Es gibt auch manchen Roman. Für mich ist außerdem wichtig, mich vor Ort umzusehen. Ich kenne die Bretagne ein bisschen. Ich war in Aachen und habe mir das alles genau angesehen und habe es auch fotografiert. Und das Erbe der Karolinger ist ja nicht mein erster Roman aus dem Mittelalter, sondern, wenn ich es jetzt richtig zähle, der 5. Und dann baut man sich im Laufe der Jahre natürlich auch so eine Art Basiswissen auf, weiß, was die Leute konnten, was sie gegessen haben, wie tief der Glaube war, wie sie sich angezogen haben, wie sie die kalten Winter überstanden haben. Und ja, da kann man dann natürlich auch so ein bisschen draus schöpfen. Das alles zusammen, würde ich sagen, ist die Antwort.
Und gab es irgendwie bei deiner Recherche eine Entdeckung, wo du dachtest, das ist ja ein Ding oder irgendwie sowas Überraschendes?
Nein, das Überraschende für mich, das Ding war wirklich diese ursprüngliche Geschichte, dieser Familienstreit, der sich einfach über so wahnsinnig lange Zeit, Jahrzehnte hinzog, der dazu geführt hat, dass sich Vater und Söhne mit eigenen Heeren in Schlachten gegenübergestanden haben, dass sie einander bekämpft haben, eingesperrt haben, verbannt haben. Das fand ich schon Hammer, muss ich sagen.
Hatten die überhaupt gar keine Berater?
Doch, aber offenbar zu wenig Leute, die ihnen zufrieden geraten haben, die ihnen geraten haben, geh doch mal einen Kompromiss ein, sondern die Beratung war immer eher so, wo kannst du deinen Vorteil finden?
Ja, okay. Nochmal zurück zu den historischen Quellen. Also es ist ja relativ schwer, glaube ich, zu finden, halt, wo man so richtig nachlesen kann, was die damaligen Schreiber halt dann so ja, aufgeschrieben haben. Wo findest du deine historischen Quellen für deine Romane?
Es ist ein bisschen so, wie wenn man wissenschaftlich arbeitet, man fängt erstmal an und sucht nach Quellen. Und hier im Falle Ludwigs des Frommen kommt man relativ schnell auf diese beiden erwähnten Primärbücher, eben von Tegern und von dem Astronomus. Und es ist nicht ausufernd, was über die Zeit Ludwigs des Frommen und seine Söhne, diesen Erbschaftsstreit, geschrieben worden ist, über insgesamt die Welt der Karolinger. Das kann man schon finden, wenn man so ein bisschen weiß, wie man recherchiert. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht die ganz große Schwierigkeit, sondern es geht eigentlich eher darum, weil es ja ein Roman ist und kein historisches Sachbuch, dass man die Fakten mit Figuren der Fantasie, dass sie ja dann am Ende sind, vermischt, sodass es am Ende einfach eine gute Geschichte wird.
Und besteht da nicht die Gefahr, wenn du das jetzt plottest und du hast so ein paar Fakten, das sind ja dann wahrscheinlich die Eckpfeiler, und jetzt hast du deine Figuren, über die relativ wenig bekannt ist. Wie verbindest du das denn dann so, dass du nicht die Wissenschaft verfälschst?
Ja, das ist ein komplexes Thema, das du ansprichst, Heike. Das ist schwierig, weil man letztlich als Autor historischer Romane zwei Herren dienen muss, die manchmal in Konflikt zueinander stehen. Das eine sind Erfordernisse, Gesetze, könnte man fast sagen, eines Romans, der Spannung braucht, einen Spannungsbogen braucht. Und dieser Spannungsbogen darf nicht irgendwann in der Mitte abbrechen, sonst klappen die Leserinnen und Leser das Buch zu und legen es zur Seite und gute Nacht ist. Und umgekehrt möchte man natürlich das, was wirklich überliefert ist, nicht verfälschen. Man darf aber, glaube ich, nicht den Fehler machen, dass alles, was niedergeschrieben ist, auch die historische Wahrheit ist. Dazu würde ich beispielhaft verweisen auf unsere heutige Zeit. Wenn wir lesen, was im politischen Deutschland, im politischen Berlin vor sich geht, dann haben wir unterschiedliche Zeitungen und unterschiedliche Meinungen dazu. Und die eine Leserin liest nochmal dieses und der andere Leser liest nochmal jenes. Und das gilt für die alten Zeiten auch. Natürlich gibt es Tatsachen. Im April des Jahres sowieso ritten sie in die Bretagne. Aber wen sie da getroffen haben, was sie da gemacht haben, welche Intention sie hatten, das ist alles nicht so fest, wie man es sich vielleicht denkt. Ja, und am Ende steht, dass man irgendwie gerne einen fesselnden Roman schreiben will. Und das ist für mich, also für mich steht es weit vorne, ganz oben.
Okay, jetzt hast du auch Figuren halt wie Ludwig, Lothar. Aber wie machst du das jetzt noch als Autor, dass die eine eigene Stimme bekommen? Also Lothar, hast du ja vorhin schon gesagt, der war so ein bisschen mehr so ein Hau-drauf-Mensch. Und der Ludwig eher so, nee, lass uns doch mal gucken, ob wir es friedlich lösen können. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge mehr an Charakteren, die du deinen Roman besetzt hast.
Ja, also es gibt zum Beispiel den kleinsten, den jüngsten Sohn von Kaiser Ludwig, der heißt auch Ludwig, Ludwig der Jüngere. Und der ist über Strecken des Romans noch ein Kind oder ein Jugendlicher. Entsprechend versuche ich dem, die Stimme eines Kindes oder eines Jugendlichen zu geben. Und seine Jugendfreundin ist Emma. Die bekommt am Anfang die Stimme eines Mädchens. Und natürlich muss man dann versuchen, und das versuche ich auch, so ein bisschen die Figuren, ihre Art auf die Welt zu gucken und ihre Art, sich auszudrücken, gegeneinander abzusetzen. Es ist langweilig, wenn alle irgendwie gleich reagieren oder wenn alle gleich reden. Also wenn ich zum Beispiel eine Figur habe wie Kaiser Ludwig, bisschen zögerlich, den Frieden suchend, auf der Suche danach, was ist jetzt wirklich der beste Weg, dann bietet es sich an, einen handlungsorientierten, möglicherweise etwas ungeduldigen Sohn ihm gegenüberzustellen. Und so entsteht das dann eben so im Laufe der Zeit. Man darf nicht vergessen, ein Roman wie dieser entsteht nicht in 14 Tagen, sondern das ist eine lange Strecke.
Und was auch auffällt, ist, dass du die Judith, halt also die Frau von Ludwig dem Frommen, ein bisschen anders dargestellt hast, als sie normalerweise in der Geschichte halt gemacht wurde. Was hat dich denn eigentlich dazu bewogen?
Judith war diejenige Figur, die mich von Anfang an am meisten angesprochen hat. Und das ist auch dabei geblieben. Sie ist die zweite Frau des Kaisers. Er hat mit seiner ersten Frau 3 Söhne und teilt nach einem Unfall, nach einem Erlebnis, das ihn mit seiner Sterblichkeit konfrontiert, das Reich auf. Dann stirbt seine erste Frau und er heiratet noch einmal eben Judith und bekommt mit ihr 2 Kinder, erst ein Mädchen und dann eben einen Sohn, der Karl heißt, wie der Großvater. Und Judith möchte gerne, dass Karl auch, wie seine älteren Brüder, seine Halbbrüder, mit Titeln und Land ausgestattet wird. Und die Literatur, schon die zeitgenössische Literatur, verflucht Judith dafür. Dort ist sie die Böse schlechthin, diejenige, die zu verantworten hat, dass das ganze karolingische Reich kaputt gegangen ist. Und diesen Ansatz habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Er hat mich übrigens erinnert ein wenig an Yoko Ono, der auch immer vorgeworfen wurde, ja, sie hat ja die Beatles auseinandergebracht. Und auch das habe ich nie geglaubt. Die Beatles waren fertig miteinander, als Yoko Ono auftrat. Und der Streit in der Familie von Ludwig dem Frommen, den gab es auch schon, bevor Judith auftrat. Und mich hat einfach gereizt, eine Figur zu entwerfen, die anders ist als diejenige, die in der zeitgenössischen Literatur erscheint und in der Folge dann auch bei vielen Historikern. Für mich hat diese alte Darstellung von Judith etwas Frauenfeindliches, fast würde ich sagen Frauenverachtendes. Da ist die Böse, fast wie eine Hexe. Und das wollte ich eben gerne umdrehen. Und bei mir ist sie, könnte man sagen, eine tolle Frau. Die ist klug, die ist tatkräftig, weiß, was sie will, ist eine richtige Regentin. Und das hat mich gereizt an der Geschichte.
Ja, denke ich auch, dass sie auch vorausschauend ist. Ne?
Ja.
Inwieweit war eigentlich Judith eine treibende Kraft in den Konflikten?
Ja, die Konflikte waren angelegt vorher, vor allem zwischen Ludwig und seinem ältesten Sohn Lothar. Und im Roman ist es dann so, dass Lothar selbst ein Auge wirft auf Judith, für die sein Vater sich dann entscheidet. Das ist nämlich eine Brautschau, das heißt verschiedene hübsche Töchter des Reiches werden dem Kaiser vorgestellt. Das macht die Sache nochmal zusätzlich kompliziert. Was sie tut, ist, sie sorgt sich um ihren Sohn. Und das hat sicherlich den Konflikt verstärkt. Ob man ihr daraus einen Vorwurf machen kann, ist eine andere Frage. Die treibende Kraft war sie nicht.
Genau, die 4 Söhne von Ludwig halt, sie waren ja auch so vom Charakter ziemlich unterschiedlich. Für welchen hättest du denn eigentlich Partei ergriffen?
Ach, das ist schwer zu sagen. Natürlich ist Lothar der eigentliche Antagonist. Der ist so ein bisschen gezeichnet mit dunklem Charakter. nicht unbedingt der Sympathieträger. Pippin ist derjenige, der sich lange rauszieht aus dem gesamten Konflikt. Er hat sein Land in Südfrankreich und da geht es ihm eigentlich ganz gut und da ist er auch froh und hat mit allem nicht mehr viel zu tun. Und das passt ganz gut zu ihm. Und der kleine Ludwig, der Jüngste, ist irgendwie ein ganz süßer Knopf, finde ich. Irgendwie ein Sympathieträger. Und der vierte Sohn, der eben Karl heißt, ist über weite Strecken des Romans ein Kind, der noch nicht so richtig mitspielt. Aber dass ich jetzt für einen von ihnen Partei ergriffen hätte, das kann ich eigentlich nicht sagen.
Ja, ich war also nie Team Lothar.
Nee.
Gab es denn eigentlich eine Figur, die dir besonders schwer fiel zu schreiben?
Ach nee, daran glaube ich nicht. Man muss irgendwie arbeiten, man muss die Figuren wirklich entwickeln und sich dafür Zeit nehmen und die Charaktere herausschälen. Bisschen so wie so ein Bildhauer, der einen Klotz hat und dann irgendwie einfach einschlägt, bis was daraus entsteht. Und wenn man das macht, dann geht's auch, dann kann man auch drüber schreiben.
Dann sind ja auch einige historische Persönlichkeiten dabei. Stellt das eigentlich eine Herausforderung an dich als Autor, wenn du die jetzt auch noch irgendwie mit einbeziehen musst?
Nein, das ist keine besondere Herausforderung, die historischen Persönlichkeiten in so alter Zeit. Von den meisten weiß man einfach wenig über den Charakter. Ich denke zum Beispiel über Karl den Großen, da weiß man einiges. Aber ansonsten, das ist nicht wie, keine Ahnung, Bismarck oder so oder Napoleon, dass es so viel Literatur darüber gibt, dass so viel darüber geschrieben worden ist. Insofern auch die historisch verbürgten Persönlichkeiten, die muss man selbst ausarbeiten und formen.
Und denkst du so, wie du jetzt Ludwig den Frommen kennengelernt hast, er wäre auch heutzutage noch ein guter Herrscher?
Jein. Ich finde schon diesen Ansatz, erstmal das Gespräch zu suchen, friedlich zu sein, vielleicht auch dem Nachbarn eine zweite Chance zu geben, schön. Aber er ist ein bisschen zu unentschlossen. Er ist ein großer Zögerer und ich weiß nicht, ob man damit heute so weit käme.
Naja, man muss ja auch mal ein bisschen abwägen, ne, ob das jetzt richtig ist.
Das stimmt, ja.
Was wäre denn eigentlich das Spannendste an diesen politischen Konflikten der Karolinger für dich in deinen Augen gewesen?
Das war das zentrale Reich in Mitteleuropa, das die hatten. Das umfasste das ganze alte Westeuropa von Nordspanien bis an die dänische Grenze, vom Atlantik bis an die Elbe. Österreich gehörte dazu. Es war ein Riesenreich, dass es zu bewahren galt. Und was ich einfach interessant und auch so ein bisschen wahnsinnig finde, ist diese totale Kompromisslosigkeit, die sie an den Tag legen. Dieser Mangel an Einfühlung für die mehr oder weniger berechtigte Position des anderen. Damit macht man einfach am Ende alles kaputt. Das ist keine Art des Umgangs miteinander, dass man irgendwie denkt, okay, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann muss ich dich bekämpfen. Das finde ich ein bisschen irre.
Ja, ich fand auch diese Dynamik, die die beiden halt hatten, also Ludwig und Lothar, die ja total gegensätzlich, also der eine wollte immer mehr haben, beziehungsweise er wollte nicht, dass sein kleiner Stiefbruder irgendetwas davon abbekommt. Ne? Das war es ja, glaube ich. Und ja, diese Dynamik, ja, mit diesem zögerlichen Vater, das fand ich total spannend. Also es war eine wirkliche Spannungskurve, obwohl man eigentlich bei Historischen ja halt nachlesen kann, wie es gekommen ist.
Ja, danke.
Ja, das Reich, hattest du ja gesagt, das zerfiel, also nach Ludwigs Tod. Was denkst du denn, an welcher Stelle liegt deiner Meinung nach der Fehler in der Erbregelung?
Von den drei älteren Söhnen aus gesehen, liegt er sicherlich darin, dass der Vater, nachdem er einen vierten Sohn gezeugt hat, alles nochmal aufgeschnürt hat. Umgekehrt wollte er natürlich auch diesen Sohn absichern. Man muss verstehen, das Land irgendwie auch Macht und irgendwie auch Schutz bedeutet. Man kann Steuer erheben, man hat also die Loyalitätspflichten der Bewohner, die eben zum Kriegsdienst herangezogen werden und so weiter. Und da konnte er seinen jüngsten Sohn nicht schutzlos in der Welt stehen lassen. Insofern sehe ich da eigentlich keinen Fehler in der Erbregelung, sondern eher in der Kommunikation, was er vielleicht hätte machen können, was er in dem Roman nicht macht. Er hätte seinen älteren Söhnen erklären müssen, dass das, was er vorhat, notwendig ist und hätte irgendwie auch ihre Meinung dazu einholen müssen und dann vielleicht von da aus weiterarbeiten können.
Wäre eine Möglichkeit, genau. Ja, der Roman, haben wir eben, glaube ich, schon so rausgehört, der thematisiert Liebe, Neid, Verrat, unausgesprochene Konflikte, Probleme. Ja, eigentlich das, was moderne Familien heute auch noch haben, ne? Wieso konnten die Streitereien bei der Menge an Beratern nicht einfach beigelegt werden?
Gerade in Erbschaftsstreitigkeiten geht es manchmal um ganz andere Dinge als nur um das Materielle. Da geht es um die Frage, welche Position habe ich in der Familie, welche habe ich bei den Eltern, respektieren sie mich? Umgekehrt geht es den Eltern möglicherweise um Fragen wie Dankbarkeit und auch Respekt. Was ich sagen will, ist, diese Fragen, die hier verhandelt werden, die spielen nicht auf der intellektuellen Ebene, wo Berater eingreifen können, sondern hier geht es um tiefe Gefühle, um verletzte Gefühle wahrscheinlich. Und insofern, ja, also dann zu sagen, du mach mal halblang, das ist doch alles nicht so schlimm, erreicht vielleicht gar nicht die Ebene, die wirklich angesprochen ist.
Ah, okay. Hat denn eigentlich das Schreiben dieses Romans deinen Blick irgendwie auf die Geschichte verändert?
Insgesamt auf die Geschichte, meinst du?
Ja.
Nö, das würde ich nun nicht sagen. Also ich bin da eine Zeit lang wirklich drin in der Geschichte, lebe in der Geschichte. Und klar, so eine lange Arbeit verändert einen immer. Aber dass ich jetzt irgendwie anders auf die Welt oder auf die Historie blicken würde, das kann ich, glaube ich, nicht sagen.
Und du hast vorhin ja schon gesagt, halt, man schreibt ihn nicht in 14 Tagen. Wie lange hast du denn dran gearbeitet?
Also ich habe nicht kontinuierlich an dem Roman gearbeitet. Ich habe in der Tat zwei andere Bücher dazwischen geschoben. Meine Romane über Notre Dame und über die Westminster Abbey. Hatte vorher mit den Karolingern angefangen und habe es dann wieder vorgeholt. Wenn ich es zusammenrechne, was nicht so einfach ist, beide Etappen, vielleicht 2 Jahre, so.
Okay, und du hast ja jetzt insgesamt 900 druckfertige Seiten dann halt darüber geschrieben. Wie ist denn das eigentlich dann das Gefühl zu Hause? Du schreibst also den ganzen Tag im Mittelalter und also bist du überrascht, dass draußen nicht irgendwie Leute in ja, Sack und Asche halt rumlaufen?
Nee, also das ist einfach irgendwie auch ein Job, ein Beruf, das Roman schreiben und wenn ich hier meinen Laptop zuklappe, dann ist es irgendwie auch wieder gut. Was ich schon mache, ist, die Geschichte arbeitet weiter und ich suche das auch. Zum Beispiel manchmal, wenn es irgendwo hakt, dann frage ich mich noch abends beim Einschlafen, wie kann es morgen früh weitergehen und so. Das ist ein Teil dieses Schöpfungsprozesses, aber dass ich nun wirklich in einer mittelalterlichen Welt lebe und morgens anfange, Dünnbier zu trinken und so, nee, so weit geht's nicht.
Das ist beruhigend. Ja, wie sieht denn überhaupt dein Schreiballtag aus?
Ich bin Morgenmensch und fange früh an und produziere bis Mittag. Und dann mache ich eine längere Pause, gehe raus an die frische Luft, muss meinen Kopf ein bisschen durchpusten lassen. Und nachmittags redigiere ich oder sind Fragen, andere Dinge zu tun, Kommunikation, Interviews wie dieses, irgendwas. Aber das eigentliche Schreiben, das beschränkt sich auf den Vormittag.
Und wenn du jetzt so viel recherchierst und schon einige Romane geschrieben hast, welcher Schauplatz hat dir denn davon eigentlich bisher am besten gefallen?
Also klar, die Kathedralen waren beeindruckend, Notre Dame auf Westminster. Ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Die Herren der Schwerter und den gibt es jetzt bei Dot Books unter einem neuen Titel als E-Book, Der Fürst des Ostens. Der spielt in Masuren, zwischen den masurischen Seen und der Ostseeküste dort. Das war schon eine wunderbare Erfahrung und Landschaft da, als ich da gewesen bin. Das hat mich sehr beeindruckt.
Und gibt es irgendetwas, was du an deinem Beruf besonders genießt?
Ja, also es hat eine Freiheit. Ich suche mir in dem Thema eine Geschichte. Und da ist erstmal eine große, große Freiheit drin. Es sagt mir niemand, mach mal dies, mach mal das. Klar, es gibt Anfragen, Auftragsarbeiten. Aber dann muss ich natürlich den Verlag für eine Geschichte interessieren, möglichst bald, damit ich nicht so viel umsonst schreibe. Aber das Schöne daran ist wirklich, dass man sich eine lange Zeit so mit einem Thema beschäftigen kann. Und ja, das Schöne ist, glaube ich, dass man in der Fantasiewelt leben kann, dass man irgendwie die Fantasie dazu schalten kann und sich die Szenen ausmalt, die man aufschreibt. Das ist schon einzigartig.
Und jetzt hast du ja schon eine ganze Reihe an Romanen geschrieben und auch Krimis. Hast du denn irgendwie mal das Gefühl, du müsstest noch mal was ganz anderes? Also kannst du dir vorstellen, zum Beispiel einen Dark Romans Roman zu schreiben?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ausschließen möchte ich auch nichts. Ich plane jetzt nicht so über viele, viele Jahre, sondern wenn ich sehe, ich komme mit einem Buch zum Abschluss oder sagen wir mal, ich habe die Rohfassung des Manuskripts abgeschlossen, dann überlege ich mir schon, wie geht es weiter. Aber ich gucke jetzt nicht, was mache ich als drittes, viertes oder fünftes. Dark Romance ist nichts, was wahnsinnig naheliegend ist für mich. Deshalb glaube ich, dass das jetzt nicht morgen oder übermorgen ansteht. Ich mag schon das Historische, das war die allererste Frage, die du vorhin gestellt hast, mag ich schon sehr gerne. Ich fühle mich hier zu Hause in diesem Bereich und insofern denke ich, dass ich da auch weitergehe.
Wenn du jetzt einen Roman wie die Karolinger jetzt zum Beispiel beendet hast, wie lange dauert das denn eigentlich, bis du dann halt wieder offen bist für ein neues Thema, sodass du wieder neu anfangen kannst zu schreiben?
Das dauert ehrlich gesagt nicht so lange. Idealerweise habe ich, wenn ich mit einem Projekt fertig bin, ein bisschen Urlaub, auch nicht so lange, eine Woche oder 10 Tage und dann ist es relativ schon in den Hintergrund gedrängt. Es ist aber so, dass ein Projekt einen dann doch lange nicht in Ruhe lässt. Wenn du dir vorstellst, nach Abgabe des Manuskriptes wird es lektoriert, es wird manchmal sogar 2-mal lektoriert, dann muss man sich immer wieder damit auseinandersetzen, mit den Vorschlägen der Lektoren beispielsweise oder mit den Vorschlägen der Redakteurin, wo es möglicherweise um den großen dramaturgischen Bogen geht. Und bis heute, ja, das Manuskript habe ich letztes Jahr im Sommer abgegeben und jetzt führen wir dieses Interview. Da geht es ja immer noch darum, also so ganz weg geht es nicht und das ist auch schön so. Aber natürlich ein aktuelles Projekt liegt irgendwie davor. Aber den Platz habe ich in meinem Kopf.
Und ja, nach dem Buch, hast du ja eben gesagt, ist eigentlich auch so ein bisschen vorm Buch. Darfst du uns denn von deinem aktuellen Projekt, was du gerade schreibst, schon was sagen?
Das ist ein Roman, der geht um den Fall der Stadt Konstantinopel im Jahr 1453 erobert von den Osmanen, den Vorläufern der Türken. Und Konstantinopel war eine super befestigte Stadt und der Kampf wogte hin und her. Und es geht um die Frage, kommt Hilfe, kommt keine Hilfe, sind wir auf uns allein gestellt? Da gibt es aktuelle Bezüge in dem Roman und trotzdem ist es ein historischer Roman.
Ja, das war ja jetzt bei den Karolingern auch so, dass es aktuelle Bezüge gibt.
Ja, das hoffe ich.
Ja, unsere Zeit ist leider jetzt tatsächlich um. Ja, die Karolinger bieten echt enorm viel Gesprächsstoff, finde ich. Also mit den vielen Charakteren, man hätte zu jeder Figur noch was sagen können, aber dann hätten die Leute ja nichts mehr zum Lesen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für dieses ausführliche Interview genommen hast.
Danke für die Einladung.
Es war die Sendung Hörbahn on Stage, die Nummer 257. Liebe Zuhörer, das war die Sendung im Format Hörbahn on Stage. Hören heißt dabei sein. Zu Gast war Claudius Grönert mit seinem Roman Das Erbe der Karolinger. Mein Name ist Heike Stepprath. Wenn Ihnen Lesung und ausführliche Diskussionen gefallen haben, finden Sie 256 weitere Folgen auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.